Die Briefe von Paulus sind oft in zwei Teile geteilt. Wenn ihr mal so durch die Briefe lest, dann wird euch das auffallen, dass Paulus oft am Anfang von seinem Brief erst die Theorie behandelt und im zweiten Teil zur Praxis übergeht. Römerbrief zum Beispiel ganz einfach, die ersten 8, 9, 10, 11 Kapitel geht es um das Heil in Christus, da geht es ums Gesetz, um Gnade, um die Theorie. Und danach gibt er ganz praktische Anweisungen an die Gemeinde, jetzt liebt einander, vergebt einander und so weiter. Also praktisch, was sie tun sollen. Und genauso diese Zweiteilung, die gibt es auch im Epheserbrief. Und die Verse, die ich heute lesen möchte, die sind im Epheserbrief genau zwischen diesen beiden Teilen angesiedelt. Also Paulus baut seine Briefe immer kunstvoll auf und er hat eine Überleitung zwischen diesem Theorieteil, dem ersten, wo er viel über Gemeinde schreibt, und dem zweiten Teil, wo er viel darüber schreibt, wie man sich jetzt konkret in der Gemeinde zueinander verhalten soll. Und wir haben in letzter Zeit viele Predigten darüber gehört, dass wir Christus brauchen, dass wir seine Gnade brauchen, dass wir ihn annehmen sollen. Und heute soll es darum gehen, wenn wir das jetzt haben, was bedeutet das praktisch? Wie sieht dieser Übergang aus? Und davon lese ich heute ein paar Verse aus dem Epheserbrief. Genau genommen Epheser 4, ab Vers 17 bis 24. Dies nun sage ich und bezeuge es vor dem Herrn. Führt euer Leben nicht mehr wie die Heiden, also die Ungläubigen, die in Torheit und Unverstand leben. Verfinstert ist ihr Sinn. Abgeschnitten haben sie sich vom Leben, das Gott gibt. Denn Unwissenheit beherrscht sie und verstockt ist ihr Herz. Abgestumpft sind sie und einem ausschweifenden Leben hingegeben. Alles tun sie, was sie unrein macht und können davon nicht genug bekommen. Ihr aber, das ist jetzt der wichtige Teil, ihr aber habt Christus nicht auf diese Weise kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm so unterrichtet worden, wie es der Wahrheit in Jesus entspricht. Dass ihr ablegen sollt, was euer früheres Leben geprägt hat, den alten Menschen, der zugrunde geht wie die trügerischen Begierden. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen und zieht an den neuen Menschen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Das Thema, merkt ihr, ist das, was wir typischerweise mit Heiligung bezeichnen würden. Das ist das Ablegen vom alten Menschen und das Anziehen eines neuen Menschen. Er sagt, ihr habt früher in Unverstand gelebt, aber jetzt lebt ihr in der Erkenntnis. Von wem? Von Jesus Christus. Und deswegen sollt ihr entsprechend anders leben, als ihr das bisher gemacht habt. Was genau Paulus damit meint, konkret, das kommt eben nach diesen Übergangsversen, da geht er sehr konkret hinein und sagt, was genau ist denn dieses alte Leben und das neue Leben? Und ich lese nur ein paar Verse als Beispiel vor. Er sagt zum Beispiel, was es bedeutet, den alten Menschen abzulegen, kein hässliches Wort komme über eure Lippen. Oder wer stiehlt, stehle nicht mehr. Oder wenn ihr zürnt, versündigt euch nicht. Das sind Beispiele für den alten Menschen, der abgelegt werden soll. Der neue Mensch, wie sieht das aus? Redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Oder jeder arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Oder seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da kommen noch ganz viele andere solche Verse. Wenn ihr das mal lesen wollt, sehr spannend, kann man sich bei jedem zweiten Vers eigentlich erwischt fühlen. Ab Epheser Kapitel 5 und 6 ganz voll mit so ganz vielen praktischen Anweisungen, was es bedeutet, ein neues Leben zu führen in Christus. Was wir tun sollen, wozu wir berufen sind. Aber das ist natürlich alles viel leichter gesagt als getan. Ja, und ich denke, jeder, der das probiert hat, der weiß, das ist leichter gesagt als getan. Und das nicht erst seit heute so, sondern auch Paulus wusste schon, das ist ein hoher Maßstab, den er anlegt an die Gemeinde in Ephesus. Damals genauso wie für uns heute. Aber die Frage ist dann, wie geht das? Und Paulus lässt die Epheser hier nicht alleine mit diesem Gedanken, wie soll das gehen, sondern er legt es in dem Text, gibt er es vor. Als erstes schreibt er, ihr aber habt Christus nicht auf diese Weise kennengelernt. Unsere Erneuerung zum neuen Menschen beginnt mit dem Kennenlernen Jesu Christi. Wenn wir ihn kennenlernen, und umso mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr werden wir erneuert. Umso mehr wird dieser alte Mensch abgetan und der neue Mensch angezogen. Das, was wir tun sollen. Und das kann ganz praktisch gehen. Das geht einfach durchs Bibellesen zum Beispiel. Umso mehr ich über Jesus lese, umso mehr verstehe ich ihn auch. Das geht auch anders praktisch über Gebet, über die persönliche Kommunikation mit ihm. Wenn er direkt zu mir spricht im Gebet, wenn ich ihm direkt meine Sorgen, meine Wünsche mitteile, dann lerne ich ihn auch besser kennen. Das sind zwei praktische Dinge, die wir tun können. Und wir sehen das in den Evangelien, sehen wir das immer wieder. Zum Beispiel Zachäus, der Zöllner. Er sitzt mit Jesus zu Tisch und als er mit ihm zu Tisch sitzt, im Gespräch mit Jesus, erkennt er selber seine eigene Schuld. Er fängt an, den alten Menschen abzulegen, nur weil er Jesus kennengelernt hat. Wir lesen an der Stelle nichts davon, dass Jesus ihm die Sünden vorgehalten hat, die 10 Gebote nochmal erklärt oder so gar nicht. Im Kennenlernen von Jesus reflektiert Zachäus sich selbst und erkennt sein eigenes Versagen, sein eigenes Fehlen und fängt an, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen. Wenn du dir Veränderung wünschst in deinem Leben, ist ein wichtiger erster Schritt, vielleicht der wichtigste Schritt, Jesus besser kennenzulernen. Ich habe das selber bei mir oft erlebt. Wisst ihr, unsere Intuition sagt uns was anderes. Unsere Intuition sagt uns eigentlich eher, wenn ich was an mir verändern möchte, dann muss ich mich mehr mit mir selber beschäftigen. Ja? Da muss ich bestimmte Methoden anüben, da muss ich bestimmte Meditationen machen, um meine Probleme aus der Kindheit rauszufinden, was auch immer. Aber was die Schrift uns sagt, ist, wir müssen Jesus besser kennenlernen. Da ist der Weg zur Veränderung. Weil er die Veränderung bringt. Wir haben vorhin gesungen, ich sag Jesus. Ja, über Depressionen, was auch immer, ich sag Jesus. Was heißt das? Wenn jemand reinkommt, der weiß nichts über den Glauben, was soll der damit anfangen? Was es bedeutet, ist, über allen Problemen, über allem, was uns beschäftigen mag, über unsere Schwäche, über unsere Schuld, wir gehen zu Jesus mit dem Ganzen. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit uns selber, sondern weniger mit uns und mehr mit ihm. Weil Sünde ist ja gerade das Beschäftigen mit sich selber, das nur mit sich selber beschäftigen. Und wenn ich da stehen bleibe, dann komme ich nie da raus. Da werde ich immer nur um mich selber kreisen, immer um mich selber. Aber die Liebe Gottes, die befreit uns aus diesem Drang, uns mit uns selbst beschäftigen zu müssen. Die befreit uns für unseren Nächsten. Es geht über Jesus. Also mein praktischer Tipp an euch, beschäftigt euch mehr mit Jesus. Das ist nie der falsche Weg, ist nie der falsche. Dann wird er dir sicher trotzdem Sachen sagen, die du konkret in deinem Leben vielleicht ändern musst, wo du drüber nachdenken musst, was auch immer. Aber es beginnt bei ihm wirklich. Es beginnt bei ihm. Er schenkt die Veränderung. Er ist der Heiler, er ist die Kraft. Er ist das Licht der Welt. Und da finden wir es. Das ist auch leichter gesagt als getan. Und das ist der Knackpunkt. Weil wisst ihr, man kann ganz viel in der Bibel lesen und trotzdem nichts von Jesus lernen. Ist ganz interessant, wenn man so sich mit Theologie beschäftigt, dann lernt man so kennen, es gibt so verschiedene Strömungen innerhalb der Theologie. Es gibt zum Beispiel was, das nennt sich Befreiungstheologie. Und was sie sagen ist, Gottes primäres Anliegen, sagen diese Theologen, ist es, dass Menschen aus ihrem zum Beispiel sozialen Ungerechtigkeit oder sowas aus Armut heraus befreit werden. Also eigentlich ein sehr sozialer, kulturelle Prägung oder sozialer Wandel, der herbeigeführt werden soll. Das wäre Jesus Anliegen. Und dann gibt es zum Beispiel die feministische Theologie, heißt sie. Die sagt, Jesus' Anliegen war es, Minderheiten zu stärken. Und die Leute, die lesen ja dieselbe Schrift wie wir, kommen aber zu einem ganz anderen Schlagpunkt eigentlich. Weil ich würde sagen, Jesus' primäres Anliegen war es, uns aus unserer Sünde zu befreien, uns zum Vater zu führen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, nichts davon, sondern Jesus wollte Gottes Ordnung wiederherstellen. Und da ist ja irgendwo was dran. Aber wisst ihr, jeder liest mit seiner eigenen Brille, mit dem, was er über Jesus denkt, liest ja die Schrift und findet dann die Stellen, die dazu passen. Klar, gibt ja genug. Und es ist wirklich, ist gar nicht so einfach, sich wirklich auf Jesus einzulassen, wie er ist. Nicht mit deinen eigenen Erwartungen ranzutreten an den Text, sondern es zuzulassen, dass vielleicht ich das Falsche denke über Jesus und ich vielleicht was Neues über ihn lernen muss. Ja? Aber das ist der erste Schritt. Um jemanden kennenzulernen, muss ich bereit sein, erstmal auch falsch zu liegen mit dem, was ich denke. Mal ein konkretes Beispiel. Als Teenager, so als ich in der Kirche aufgewachsen bin, da war eine Überzeugung, die ich hatte, war, Jesus war immer nett, der war immer freundlich. Und ich dachte darum, als Christ ist es meine Aufgabe, auch immer nett und freundlich zu sein. Und es hat lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, Moment, es gibt aber Stellen, da ist Jesus gar nicht freundlich. Und nicht nur gegenüber den Pharisäern. Das ist ja manchmal ja gegenüber den Pharisäern. Nee, auch gegenüber seinen eigenen Jüngern war Jesus manchmal ganz schön harsch. Er sagt zu Petrus, tritt hinter mich, Satan. Das ist ja eine Ansage. Und er sagt zu seinen Jüngern, wie lange muss ich euch noch ertragen? Das ist hart. Das ist nicht freundlich. Und früher habe ich immer gedacht, naja, ich verstehe die Stellen nicht. Aber die sind ja klar, was soll man da nicht verstehen? Das ist offensichtlich, was hier passiert. Verstehe mich nicht falsch, Jesus war immer liebevoll, aber er war nicht immer nett und freundlich. Und das ist auch eine Facette, die wir lernen müssen. Jesus konfrontiert Menschen manchmal auch mit ihrer Schuld. Dann, wenn es nötig ist. Und das geht nicht immer durch die Blume. Manchmal muss man mit Menschen sehr direkt, sehr klar reden, damit sie verstehen, was du sagen willst. Das können wir von Jesus lernen. Das müssen wir von ihm lernen. Das ist auch eine Facette, die wir kennenlernen. Ja? Also das Ziel ist, Jesus kennenzulernen, aber das muss geschehen in so einer Offenheit zu sagen, Jesus, ich will dich wirklich kennenlernen, so wie du bist. Egal, was ich denke, egal, wie ich Jesus vielleicht gerne hätte, ich will dich kennenlernen. Und da ist die Kraft zur Veränderung. Dieses Ergebnis von diesem Veränderungsprozess, den wir durchlaufen sollen, schreibt Paulus auch. Er sagt, lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Der neue Geist ist natürlich der Heilige Geist. Früher, wo wir Jesus nicht kannten, da haben wir nur nach uns selber gelebt. Du hast gemacht, was du gerne wolltest. Aber jetzt soll durch deine Bekehrung, dadurch, dass du Jesus annimmst, soll ein neuer Geist, der Heilige Geist in dein Leben kommen und der soll ab jetzt dein Leben bestimmen. Und das soll unser Denken prägen, der Heilige Geist. Wie würde Jesus, diesen Spruch, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Das soll unser Denken bestimmen. Und das ist nicht nur eine Frage von, nicht eine Frage vom Gefühl, das ist wirklich eine Frage des Denkens. Paulus schreibt ganz genauso in Römer 12, Vers 2, da sagt er, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist das Denken, das ist das Verstehen, was sich erneuern soll, was sich verändern soll. Ich war früher, als ich Teenager war, da war ich schon fast erwachsen, war ich in einer Band, habe ich schon mal erzählt. Und die Band, sagen wir mal, hatte nicht die christlichsten, um es vorsichtig auszudrücken, nicht die christlichsten Inhalte zu den Texten. Also Sachen, ob ich das sagen soll. Ich mache noch ein Beispiel. Wir hatten ein Lied, das war so unser Schlagerlied. Also wenn wir ein Konzert gegeben haben, wir haben Konzerte gegeben, also war relativ populär, so im lokalen Bereich. Wenn wir Konzerte gegeben haben, gab es immer ein Lied, das war immer der Höhepunkt von dem Konzert, weil das kannten alle, das haben alle gefeiert, da hat der Laden gekocht. Und dieses Lied hieß Suicide, Selbstmord. Und der Name war Programm. In dem Lied ging es darum, ich nehme das Leben. Gleichzeitig Wenn ich Samstag ein Konzert gegeben habe, habe ich manchmal Sonntag im Gottesdienst dann Schlagzeug gespielt im Lobpreis. Und ich habe darin gar kein Problem gesehen. Weil, also vielleicht schon irgendwie unterbewusst war es mir bestimmt klar, aber irgendwie war das halt einfach, ne, der alte Mensch war halt auch noch da und irgendwie auch der neue Mensch. Und irgendwann habe ich meinem Jugendleiter damals völlig unbedarft einen aufgenommenen CD gegeben von einem Konzert. Und der hat sich das angehört und mich dann beim nächsten Mal zur Rede gestellt und meinte, sag mal, was machst du denn? Du kannst doch nicht dahin gehen, dann singst du über Selbstmord und am nächsten Tag kommst du hier und singst über das Lamm Gottes, was die Schuld, das geht nicht. Du kannst nicht beides machen, du musst dich entscheiden, ob du in dieser Band sein willst oder ob du Jesus nachfolgen willst. Das sind manchmal diese einfachen Sachen, wo unser Denken erneuert werden muss. Und als er mir das gesagt hatte, da war mir das auch klar. Da dachte ich, ja klar, ich muss mich entscheiden, was will ich? Will ich den alten Menschen ablegen oder will ich ihn nicht ablegen? Will ich da drin bleiben in dem Leben, was ich vorher gelebt habe oder will ich in Christus ein neues Leben leben? Und ich will damit nicht sagen, dass du nichts tun darfst von dem, was du früher getan hast. Aber wenn du mal in dein Leben schaust, es gibt manchmal Dinge, die dich zurückhalten, den alten Menschen abzulegen. Das kann manchmal ein bestimmter Freundeskreis zum Beispiel sein. Aber du weißt genau, du hast einen bestimmten Freundeskreis, wenn du bei diesem Freund bist oder bei der Freundin, dann machst du Witze, die du sonst nicht machen würdest, für die du dich vielleicht schämen würdest hier in der Kirche. Aber dann lachst du vielleicht über Sachen, über die du sonst nicht lachen würdest. Du machst vielleicht Kommentare, die du sonst nicht machen würdest. Solche Dinge, da halten wir an einem alten Menschen fest. Und Paulus sagt, legt den alten Menschen ab. In Christus sollt ihr einen neuen Menschen anziehen. Ja? Und das soll unser Denken erneuern, unser Verstand erneuern. Dass wir nicht mehr so über Dinge nachdenken, wie wir es bisher getan haben. Das Problem ist, wenn du jetzt nach Hause gehst und du liest Epheser 5 und 6, die Kapitel, und schaust dir alle Anordnungen von Paulus an und sagst, jawohl, jetzt mache ich das, in Zukunft werde ich kein hässliches Wort kommen mehr über meine Lippen, ich werde nicht mehr stehlen, ich werde nicht mehr, na, wenn ich zürne, werde ich mich nicht versündigen, ich werde nur noch die Wahrheit sagen und so weiter. Du schreibst dir das alles auf und hältst dich ab dann ganz akribisch dran. Früher oder später wird dich das kaputt machen, weil du das nicht schaffen wirst. Kann ich prophetisch voraussagen, du wirst es nicht schaffen, ganz sicher. Weil wisst ihr eigentlich, es geht mehr als nur um eine Erneuerung unseres Denkens. Das ist eine Sache, das brauchen wir auch. Unser Denken muss erneuert werden. Aber es geht eigentlich tiefer, es geht eigentlich um mehr als nur das. Worum es eigentlich geht, ist, dass unsere ganze Identität, die muss erneuert werden. Es ist nicht nur das Denken. Es ist das, wer du denkst, dass du bist, das muss erneuert werden. Das muss verändert werden. Und das Denken und dein Handeln, alles, was kommt, das fließt dann aus dieser neuen Identität natürlich heraus, ohne Anstrengung. Und das ist eigentlich ein gutes Prüfkriterium. Wenn du überlegst, schau mal in dein Leben hinein, wo du Stellen hast, wo du immer wieder versagst, du bemühst dich sehr, schaffst es aber nicht. Da ist dein Denken vielleicht erneuert, aber deine Identität ist noch nicht erneuert. Und da brauchen wir die Erneuerung unserer Identität. Dass wirklich der alte Mensch ganz abgelegt wird. Nicht nur das alte Denken, sondern der ganze alte Mensch soll weg. Und der neue soll angezogen werden. Nur damit ist eine Veränderung, denke ich, überhaupt möglich und nur dann auch tragfähig. Jetzt das Interessante ist, dass an einer anderen Stelle, sagt Paulus, dass das schon passiert ist. Es gibt ganz viele Stellen, wo er das sagt eigentlich. Ich nehme zum Beispiel eine bekannte Stelle. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was passiert? Du bist eine neue Kreatur in Christus. Da gibt es nicht mehr Anziehen und Ablegen. Du bist in Christus, bist du, wie du hier sitzt, eine neue Kreatur. Es ist geschehen. Also irgendwie ist es beides. Irgendwie ist es beides. Einerseits hat Gott dich zu einer neuen Kreatur gemacht in Christus. Er hat dich neu geformt. Du bist nicht mehr der alte Mensch. Du bist es nicht. Und trotzdem sollst du den alten Menschen ablegen. Und ich denke, zum Teil hängt es einfach daran, dass wir doch unser Denken erneuern müssen. Weil wir manchmal denken, wir sind noch eine alte Kreatur. Wir meinen eigentlich, wir sind noch wie früher. Wir sind es aber nicht mehr. Deswegen sagt er, legt den alten Menschen ab. Zieht es nicht mehr an. Ihr habt es schon mal abgelegt, ihr dürft es nicht wieder anziehen. Legt es ab, zieht den neuen Menschen an. Du hast eine neue Identität bekommen in Christus. Und du musst dich auf diese neue Identität aber einlassen. Und ganz oft ist es unser Glaube eigentlich, an dem das scheitert. Weil ich es nicht glaube, dass ich eine neue Kreatur bin. Weil ich es nicht glaube. Weil ich es nicht für möglich halte. Ich mach ein Beispiel. Was Lisa vorhin erzählt hat, aber dass sie vor einem halben Jahr ich für sie gebetet habe. Schau mal, das war nicht, ich habe in dem Moment nichts Besonderes gespürt. Ich habe nicht gesagt, boah, ich bin jetzt voller Mut, ich gehe da jetzt hin, ich habe den Glauben, da passiert jetzt Heilung. Das war auch nicht meine allerbeste Woche, bin ich sicher. Das wüsste ich sonst noch. Aber wisst ihr, das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Und umso mehr wir das lernen, nicht in diesen Kategorien zu denken von, was habe ich getan, sondern zu denken, welche Identität habe ich. Umso mehr werden wir solche Dinge auch erleben, dass Menschen geheilt werden. Wenn du verstehst, es geht nicht darum, was du tust. Geht nicht darum, was du mal getan hast. Geht nicht um den alten Menschen. Es geht darum, du hast eine neue Identität in Christus erhalten. Und es geht darum, diese Identität anzuziehen. Bete für Kranke. Warum? Weil du ein Kind Gottes bist. Und du hast ein Anrecht, vor seinen Thron zu treten und für Menschen einzustehen im Gebet. Das ist deine neue Identität. Deine alte Identität war, dass du es nicht konntest. Dass du dir das verdienen musstest oder meintest, es dir verdienen zu können. Das ist die alte Identität. Die sollen wir aber ablegen. Da sollen wir nicht mehr hin zurückgehen. Nicht mehr zu dem Denken, dass ich das leisten muss, sondern hin zu dem Denken, ich bin in Christus eine neue Kreatur. Das sollen wir anlegen. Das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass wir wirklich eine neue Kreatur sind und damit unser Denken erneuert wird. Wenn du in eine Situation kommst, wo du denkst, das kannst du nicht, schau nicht auf den alten Menschen, leg das ab. Leg ab dieses Denken, dass du irgendwas können musst. Dass es nicht in Christus liegt. Dass nicht Gott für dich streitet. Er ist doch der es tun soll. Wenn du was nicht kannst, dann lernst du es entweder oder du sollst es vielleicht wirklich einfach nicht. Aber es ist nicht mehr der Punkt. Der Punkt ist nicht mehr, du musst dir dein Heil verdienen, du musst dir dein Leben verdienen, was auch immer. Es geht nicht mehr darum. Es geht darum, dass du in Christus lebst. Er hat dich berufen zum Kind Gottes. Er hat dir eine Berufung gegeben für dein Leben und in dieser sollst du laufen. Ob du dir das zutraust oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Weil es nicht der Punkt ist. Das schreibt Paulus, der letzte Vers, den ich vorhin gelesen habe, zieht an den neuen Menschen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist. Gott schafft diesen neuen Menschen, nicht du. Nicht du. Ja? Der neue Mensch, der ist da, der ist nach dem Willen Gottes geschaffen. Genauso den anderen Vers, den ich gelesen hatte. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott. Gott hat es getan. Und wir müssen diesen Glauben haben, das zu glauben, zu sagen, ich sage Jesus. Das ist vielleicht Krankheit, ich sage Jesus. Ich stelle nicht mein Vermögen, was auch immer, ich stelle den Willen Gottes darüber. Egal was passiert, das ist der wichtige Punkt. Egal was passiert, sein Wille geschehe. Aber es bin nicht ich, der das verdienen muss. Es bin nicht ich, der Held sein muss. Weil es alles von ihm kommt. Er schafft den neuen Menschen, er schafft deine guten Werke, er schafft das, was gut ist in deinem Leben. Er ist der, von dem alles Gute kommt. Darauf stützen wir uns, darauf bauen wir unsere Hoffnung für unser Leben. Von ihm kommt alles Gute. Nicht von dir, nicht von mir, nicht von irgendjemandem. Ihm gebührt alle Ehre. Ich lese nochmal die vier Verse zum Schluss, dass sie auf uns wirken. Ihr aber habt Christus nicht auf diese Weise kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm so unterrichtet worden, wie es der Wahrheit in Jesus entspricht. dass ihr ablegen sollt, was euer früheres Leben geprägt hat, den Altmenschen, der zugrunde geht wie die trügerischen Begierden. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen und zieht an den neuen Menschen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Das ist ein wunderbarer Weg. Das ist ein wunderbarer Weg. Amen.